Ja, also ich muss sagen, ich bin auch noch nicht mit dem Buch der Richter fertig, weder mit dem letzten Kapitel noch mit dem Ganzen. Und so die Überlegung, was uns das ganze Buch sagen will, verfolgt mich noch weiter. Aber ich bin auch sehr froh, dass wir heute eine ganz andere Geschichte haben. Und es ist wirklich vielleicht sogar ein bewusster Gegensatz, könnte man fast sagen. Also wir sind wieder im Gebirge Ephraim, wo ja der Levit mit seiner unglücklichen Ehe und seinem ziemlich unmöglichen Verhalten seiner Frau gegenüber herkam. Und während uns die Geschichte beim letzten Mal eben bis zu einer Massenvergewaltigung, Mord und Bruderkrieg gebracht haben wir heute eigentlich eine Familie, die versucht, ganz anders zu sein. Wir haben einen Mann, der, was natürlich für uns heute problematisch ist, zwei Frauen hat, was die Bibel eben durchaus nicht als problematisch ansieht, aber er versucht zumindest beiden Frauen gerecht zu werden. Und was ja auch etwas anders ist als vielleicht das Verhältnis Jakobs zu seinen beiden Frauen, den Schwestern Rachel und Lea. Die eine Frau, Elkanas, Pnina, hat Kinder, die andere, Hanna, ist kinderlos, aber gerade von ihr sagt uns der Text, dass Elkanah sie liebt und irgendwie auch versucht, sie zu trösten, ihr andere Entschädigungen zu geben dafür, dass sie keine Kinder hat. Also er kommt nicht auf die Idee, sie deswegen zu verlassen oder schlechter zu behandeln. Und in dem Sinne kann man sagen, er versucht eigentlich trotz der Kinderlosigkeit Hannas eine gute Familie zu haben. Und er ist offensichtlich auch ein frommer Mann, der regelmäßig zur Wohnstätte in Shiloh wallfahrtet. Auch Shiloh hatten wir ja im letzten Kapitel des Richterbuches noch erwähnt gefunden, wo es darum ging, dass dort ein Fest ist, wo die Mädchen in den Weinbergen tanzen und dann eben entführt wurden, um den Benjaminiten noch weitere Frauen zu geben. Und hier ist Shiloh jetzt wieder das, was wir auch im Buch Josua schon gesehen hatten, der Ort, an dem die Bundeslade sich befindet. Und dorthin wallfahrtet Elkanah jedes Jahr mit der ganzen Familie. An diesem Ort ist die Priesterfamilie des Eli, der schon ein alter Mann ist, und seine beiden Söhne, die nicht besonders gut geraten sind, wie wir gleich auch weitersehen werden. Und das Opfern an dieser Wohnstätte Gottes beinhaltet auch einen Teil des Opferfleisches zu essen. Das ist ja durchaus ein heiliges Mahl, könnte man sagen, dass man, nachdem man die Wallfahrt unternommen hat, hält. Und es wird beschrieben, wie Elkanah Hannah auch gerade einen besonders großen Anteil am Mahl geben möchte. Aber all das tröstet sie nicht. Und sie geht schließlich zum Tempel und betet dort zu Gott, dass sie einen Sohn bekommen werde. Und es wird ausdrücklich gesagt, dass man ihre Stimme nicht hörte, sondern nur sah, dass sie ihre Lippen bewegte. Und das ist de facto zum Modell geworden, wie wir bis heute das Hauptgebet, die Amidah, das 18-Bitten-Gebet beten, dass man nichts hört und aber die Worte eben schon so formuliert, dass sich die Lippen bewegen. Das stammt also von der Beschreibung des Gebetes Hannah. Und das war offensichtlich damals keine übliche Art zu beten. Jedenfalls kommt der Priester Eli auf sie zu und will sie eigentlich vertreiben aus dem Heiligtum, weil er sie für betrunken hält. Und sie sagt ihm dann, dass sie nicht betrunken, sondern bekümmert ist und eben eine Bitte an Gott gerichtet hat und hofft, dass die erfüllt wird. Und dann wünscht ihr Eli auch, dass ihr Wunsch, den sie ihm nicht detailliert erklärt, erfüllt wird. Und dann kehrt sie gestärkt nach Hause zurück und bekommt dann auch einen Sohn, den sie Samuel Schmuel auf Hebräisch nennt, und zieht erst wieder nach Schilo hinauf, nachdem sie ihn entwöhnt hat. Denn sie hat das Gelübde abgelegt, wenn sie einen Sohn bekommt, wird sie ihn dem Herrn weihen. Und das ist auch etwas Ähnliches wie das Nesiräergelübde wohl. Und als eben der Junge dann entwöhnt ist, bringt sie ihn in das Heiligtum, sagt zu Eli, dass es dieser Sohn war, um den sie gebetet hatte, und lässt ihn also im Heiligtum. Und das heißt dann auch, und sie, es wird dann auch ein Lied, ein Loblied ihr in den Mund gelegt, was gar nicht mal spezifisch nur ein Dank dafür ist, dass sie Kinder, ein Kind bekommen hat, sondern überhaupt sozusagen Gott als denjenigen, der gerade die Niedrigen, die Bekümmerten erhebt, preist. Und damit ist das sehr ähnlich auch anderen solcher Loblieder in der hebräischen Bibel und natürlich auch als Vorbild des Magnificat, das im Lukas-Evangelium Maria in den Mund gelegt ist. Ich habe mal mit einem jüdischen Bekannten angefangen, das Neue Testament zu lesen, und als wir zu Magnificat kamen, sagt er sofort, das ist das Lied Chanas. Hat sofort die Assoziation gemerkt. Und danach kehrt Chana zurück, und es das heißt auch, dass sie noch weitere Söhne und Töchter bekommt. Und zwischendrin erfahren wir schon, dass an dem Heiligtum in Schilo eben gerade mit den Söhnen Elis nicht alles so aussieht, wie es aussehen sollte, dass sie letztlich ziemlich korrupt sind, Teile der Opfer haben wollen, die ihnen nicht zustehen, sexuellen Verkehr mit den Frauen haben, die sich am Heiligtum aufhalten. Und es kommt dann auch ein Engel des Herrn, der Eli sagt, das wird dein Haus in den Untergang führen. Und Eli findet sich mehr oder weniger, er hat einmal versucht, seine Söhne zu ermahnen, aber mehr oder weniger findet er sich damit ab, dass das wohl das Schicksal ist. Und dann kommt die Geschichte, die ja auch in der christlichen Tradition sehr bekannt ist, von der Gotteserscheinung Samuels, wo dreimal Samuel die Stimme hört und erstmal gar nicht begreift, dass es Gottes Stimme ist, zu Eli geht, und auch Eli erst beim dritten Mal begreift, dass Gott zu ihm redet. Und das Erste, was Gott Samuel zu sagen hat, ist eigentlich auch nur, dass das Haus Elis zum Untergang verurteilt ist. Und Eli zwingt eigentlich Samuel, ihm zu sagen, was Gott ihm gesagt hat. Und das heißt wieder, dass er sich abfindet mit dem Untergang seines Hauses. Und im Gegensatz dazu wird Samuel eben als jemand, der sowohl Gott gegenüber als auch den Menschen gegenüber gut handelte, dargestellt. Und bevor die Offenbarung Gottes an Samuel kommt, heißt es auch, dass es damals sehr selten war, dass es Gottes Visionen waren. Das ist vielleicht auch noch etwas, was so die Gottesabwesenheit, die wir ja auch am Ende des Richterbuches gemerkt haben, zeigt, und das eben auch erklärt, warum Samuel erstmal gar nicht begriffen hat, dass Gott zu ihm spricht. Und aber dann wird das wohl relativ normal, dass Gott mit ihm redet, und die Menschen fangen an, das zu wissen. Man weiß, da in Schilo ist jetzt jemand, es sind nicht die Priester, aber es ist dieser junge Schmuel, der dort ist, der eine Verbindung zu Gott hat. Und das ist vielleicht so ein erstes Zeichen, dass die Dinge sich zum Besseren ändern werden. Ich habe uns dazu Auslegungen von zwei modernen orthodoxen Auslegern gesucht, die beide, der eine einen durchgehenden Kommentar, der andere, mit dem wir uns jetzt erst befassen, Benjamin Lau, eigentlich eher so ein bisschen assoziativ zu bestimmten Teilen geschrieben hat. Benjamin oder Benny Lau, wie er meist genannt wird, ist ein modern orthodoxer Rabbiner, der auch lange Zeit Rabbiner hier in einer Gemeinde in Jerusalem, gar nicht weit weg von wo ich wohne, war, auch durch viele Vorträge zur Tora, auch per Zoom an allen möglichen Orten bekannt ist und auch ein Projekt leitet, das vor einigen Jahren eingeführt worden ist, per Internet auch, jeden Tag einen Abschnitt aus der Bibel zu lesen. Und das soll auch Leute, die vielleicht nicht notwendigerweise religiös sind, heranführen. Und auch sozusagen eine Lectio Continua der ganzen hebräischen Bibel gibt es ja auch sonst im Judentum nicht. Also es gibt die Lectio Continua der Tora, aber nicht der anderen Schriften. Und das leitet er inzwischen, dieses Projekt. Und ja, er gilt auch als jemand, der sich sehr gesellschaftlich einsetzt, auch kritisch hat. Also eine der eindrucksvollsten Reden, die ich von ihm gehört habe, war bei einer Demonstration an einem Abend nach Schabbat vor einigen Jahren, kurz nach der Gay-Parade in Jerusalem, wo ein Ultraorthodoxer eines der teilnehmenden Mädchen erstochen hatte im Protest gegen das Stattfinden dieser Parade. Und einige Tage später hatte ein fanatischer Siedler einen Molotow-Cocktail in das Haus einer palästinensischen Familie geworfen und die Eltern und der Säugling, der kleine Sohn der Familie, sind zu Tode gekommen dabei. Der etwas ältere Sohn hat nach Monaten im Krankenhaus überlebt. Und auf beide Dinge hat Benny Lau hingewiesen und er hat den Text aus Deuteronomium anders zitiert, wo es geht darum, wenn man einen Toten gefunden hat und nicht weiß, wer ihn getötet hat, dann müssen die Ältesten der naheliegenden Stadt über einen getöteten Kalb sagen, unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen. Und Benny Lau hat das genau umgedreht und hat gesagt, und unsere Hände haben dieses Blut vergossen, um so die gesellschaftliche Verantwortung für diese Todesfälle auch hervorzuheben. Und wie wir jetzt gleich in den Texten heute sehen werden, ist er auch jemand, der sich sehr mit der Welt des Gebetes befasst. Und er stellt hier eigentlich gegenüber zwei Formen von Gebet, eben das eine von Elkanah und das andere von Hannah, gerade in einer Situation, wo man eigentlich nichts von Gott hört, wo Gott sich zurückgezogen hat. Und die Frage ist eigentlich, was machen wir damit jetzt? Und er schreibt zunächst mal über das Gebet Elkanahs. In der Welt des Midrasch hat Elkanah einen herausragenden Stand. Seine Bemühungen, Israel anzuleiten und es zur Wohnstätte in Schilo zurückzubringen, galten als Vorbild für die Generationen. So wird die Methode Elkanahs im Jerusalemer Talmud Brachot dargestellt. Rabbi Seira sagte: Wenn dein Volk alt geworden ist, steh da und zieh es hinter dir her, wie es Elkanah tat, der Israel anleitete, zur Wallfahrt hinaufzusteigen. Rabbi Seira beschreibt Israel als altes und degeneriertes Volk, das aufgeschüttelt werden muss. Elkanah gilt als derjenige, der Israel anleitete, zur Wallfahrt hinaufzusteigen und es aus seinem Tiefschlaf aufschüttelte. Der Midrasch in Yalkut Shimoni vervollständigt den Jerusalemer Talmud auf anschauliche Weise. Elkanah führte seine Frau, seine Söhne und seine Schwestern und all seine Verwandten mit hinauf zur Wallfahrt. Sie kamen und übernachteten auf dem Platz der Stadt. Und die Stadt geriet in Erregung und fragte sie, wohin geht ihr? Und sie sagten, zum Haus des Ewigen in Schilo, von dem die Tora und die Gebote ausgehen. Warum kommt ihr nicht mit uns und wir gehen gemeinsam? Sofort traten ihnen Tränen in die Augen und sie sagten zu ihnen, sollen wir mit euch gehen? Und sie sagten zu ihnen, ja, bis zum nächsten Jahr werden es 5 Häuser sein, bis zum Jahr darauf 10 Häuser, bis alle hinaufziehen. Und so wie er in diesem Jahr hinaufzog, zog er nicht im folgenden Jahr hinauf, bis alle hinaufzogen. Da sagte zu ihm der Heilige, gepriesen sei er, Elkanah, du hast die Waagschale Israels in Richtung des Verdienstes gelenkt. Du hast sie zu den Geboten erzogen und viele haben durch dich das Gute erworben. Ich werde einen Sohn aus dir hervorkommen lassen, der die Waagschale Israels in Richtung des Verdienstes lenken und sie zu den Geboten erziehen wird. Da hast du gelernt, dass Samuel durch das Verdienst Elkanas kam. Dieser Midrasch beschreibt das Hinaufziehen nach Shiloh wie das Hinaufziehen nach Jerusalem. Es scheint in Shiloh nichts zu geben, das die Menschen daran hindert, dorthin zu kommen. Dies tut nur das Alter, das heißt die Müdigkeit der Materie. Gemäß dem Erbe Elkanas hat das Heilige keinen Makel. Auch das Volk hat keinen Makel. Man muss es nur hingebungsvoll aufwecken, beständig und beharrlich. Elkanah begründet auf seine Weise eine große Umkehrbewegung in Israel und gewinnt auch eine Belohnung. Dank Elkanah kam Samuel. Das Aufziehen Elkanas nach Shiloh wird wie folgt beschrieben. Und dieser Mann zog hinauf von seiner Stadt Jahr für Jahr, sich vor dem Ewigen der Heerscharen in Shiloh hinzustrecken und zu schlachten. In einer Welt, in der man sich hinstreckt, bittet man um nichts. Das Hinstrecken der Hände und Füße lässt den Menschen nichtig werden und annulliert ihn. Die Ethiker haben diese extreme Art des Betens als Ideal übernommen, wie es uns Rabbi Chaim von Wolozhin überliefert. Das große Prinzip des Gebets ist, dass die ganze Absicht nur darauf ausgerichtet ist, dem Heiligen Kraft hinzuzufügen. So wie einer von den Soldaten all seine eigenen Angelegenheiten und Bedürfnisse zurückstellt und sein Leben aus freiem Willen nur für die Ehre des Königs opfert, dass dieser die Krone dieses Landes erringe und sich sein Königtum erhebe, so ist es dem rechtschaffenen Menschen äußerst angemessen, all seine Absichten und die Reinheit seiner Gedanken in sein Gebet zu legen, nur um dadurch den heiligen Welten weitere Kraft hinzuzufügen, mit seiner Stimme die Stimme des Höchsten zu erwecken und von ihm, gepriesen sei er, Segen und Licht für alle herauszuziehen, den Geist der Unreinheit aus der Welt zu schaffen und die Welt wird in seinem, gepriesen sei er, Königtum wiederhergestellt werden. Und es soll ihm gar nicht um seine Angelegenheiten und Bedürfnisse gehen. Soweit die Welt des Gebets aus dem Lehrhaus Elkanas. Hannas Eintritt in den heiligen Bezirk der Wohnstätte vollbringt eine Revolution im Beziehungssystem zwischen dem Menschen und Gott. Das normale Auftreten des Beters im Heiligtum ist das eines in Körper und Seele unterwürfigen Menschen. Das Hinstrecken der Glieder, Niederknien und sich hinstrecken ist ein körperlicher Ausdruck des sich Entleerens des Menschen von seinem eigenen Status, als sei er ganz und gar annulliert gegenüber der göttlichen Erhabenheit. Hannah nimmt keinen Anteil an diesem Schauspiel. Sie streckt sich nicht hin und kniet nicht nieder. Sie steht vor dem Angesicht des Ewigen in all ihrer Stärke und ihrer Persönlichkeit. Sie erneuert die Sprache des Gebets, das von jetzt an Amidah, Gebet im Stehen, genannt werden wird. Sie annulliert sich nicht in ihrem Gebet. Im Gegenteil, sie macht ihre Präsenz bemerkbar und fordert vom Ewigen, sie wahrzunehmen. Der Midrasch im Traktat Brachot beschreibt den Verlauf des Gebetes gut. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Ewiger der Heerscharen. Rabbi Elazar sagte, von dem Tag an, an dem der Heilige, gepriesen sei er, seine Welt geschaffen hat, nannte kein Mensch den Heiligen, gepriesen sei er, Heerscharen, bis Hanna kam und ihn Heerscharen nannte. Hanna sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er, Herr der Welt, von all den Heerscharen der Heerscharen, die du in deiner Welt geschaffen hast, ist es in deinen Augen schwer, mir einen Sohn zu geben? Womit ist das zu vergleichen? Mit einem König von Fleisch und Blut, der ein Mahl für seine Diener veranstaltete. Da kam ein Armer und stand am Eingang und sagte zu ihnen: Gebt mir eine Scheibe. Sie nahmen keine Notiz von ihm. Da drängte er sich vor und trat beim König ein. Er sagte zu ihm: Herr König, von dem ganzen Mahl, das du veranstaltet hast, ist es schwer in deinen Augen, mir eine Scheibe zu geben? Rabbi Elazar ist auf Hannas Neuerung in ihrem Gebet aufmerksam geworden. Sie gab dem Ewigen eine neue Bezeichnung: Ewiger der Heerscharen. Der Ausdruck Heerscharen des Himmels erschien in der Bibel bisher als Bezeichnung für die Kräfte der Natur, so wie es in Genesis heißt, und es wurden vollendet der Himmel und die Erde und ihre ganze Heerschar. Der Ausdruck Ewiger der Heerscharen tritt normalerweise auf, um den Ewigen, der an der Spitze der Heerscharen des Himmels und der Erde steht, zu erheben. Aber Rabbi Elazar legt Hanna das Wort Heerscharen in protestierender Gestalt in den Mund. Sie verlangt von Gott, in all seiner Herrlichkeit in den Breiten ihres individuellen Lebens zu erscheinen. Das Gleichnis erklärt dies genau. Formal gesehen macht der Arme den Gästen, die ihm keine Brotscheibe geben, Vorwürfe. Aber sein eigentlicher Vorwurf geht gegen den König, der ihn überhaupt nicht zum Mahl eingeladen hatte, denn er gilt nichts. Hanna ist diesem Armen ähnlich, der alle Leute der Stadt essen und trinken sieht, und er wird draußen vergessen. Wie wir oben gesehen haben, behielt Elkanah sein Hinaufziehen nach Schiloh trotz dessen Unreinheit und Entweihung bei. Da kommt Hanna und lehrt uns eine andere Methode zur Korrektur der Trennung zwischen Israel und seinem Gott. Ein persönliches und direktes Eindringen in das Heilige. Hanna wollte die Hände der Priester, die das Heilige zu einem Gegenstand machen, entmachten. Sie drang in den Tempel ein und brach unter den entgeisterten Augen Elis ins Gebet aus. Und so wird Hanna zur Begründerin des Amidah-Gebets. Rabbi Hamnuna sagte, einige große Halachot sind von den Versen Hannas zu lernen. Hanna dringt in die Welt des Gebets ein, in die Welt des Gebets ein, indem sie vor dem Angesicht des Ewigen kämpft. Wenn du siehst, ja sehen wirst. Rabbi Elazar sagte, Hanna sagte vor dem Heiligen, gepriesen sei er: Herr der Welt, wenn du siehst, dann ist es gut. Und wenn nicht, wirst du sehen. Ich werde hingehen und mich vor meinem Mann Elkanah verbergen. Und weil ich mich verberge, wird man mich das Wasser der Sotah, der des Ehebruchs verdächtigen Frau, trinken lassen. Und wirst du dann deine Tora zum Betrug machen, wie es heißt, und sie ist gereinigt und Samen ist gesät? Nach diesem Midrasch ist Hanna mit der Weisheit aller Generationen, die nach ihr kommen werden, verbunden. Sie nutzt ihre Kenntnis der Lehre Rabbi Akivas hinsichtlich eines Abschnitts in der Geschichte von der Sotah aus. Eine Frau, deren Mann sie der Unzucht verdächtigt, wird zur Überprüfung zum Priester geführt. Und am Ende des Ritus, der an ihr durchgeführt wird, klärt sich ihr Zustand. Die Tora sagt, dass, wenn sie nicht gesündigt hat, sie gereinigt ist und fruchtbar sein wird. Rabbi Akiva legt dies im halachischen Midrasch tatsächlich dahin aus, dass, wenn die Sotah kinderlos war, sie heimgesucht wird, als Entschädigung für die Beschämung mit dem Ritus. Rabbi Elazar, der Ausleger in der Talmudstelle, kennt die Auslegung Rabbi Akivas und benutzt dieses Wissen, um Hanna den Gedanken in den Mund zu legen, der den Heiligen, gepriesen sei er, verpflichtet, ihr einen männlichen Samen zu geben, ob er will oder nicht. Dies ist kein Gebet, sondern ein Krieg mit aller Macht. Hanna kämpft mit allen Mitteln, die sie in der Hand hat, um Gott zu der Erkenntnis zu bringen, dass sie das Recht auf einen Sohn hat. Diese Auslegung verwandelt die weiche und sanfte Sprache der Verse Hannas in der Bibel in eine brutale und protestierende juristische Sprache. Der pastoralen Atmosphäre des ruhigen, stummen Gebets, in der Ewige ihrem Flehen zuhört, wird hier ein Gebet im Stehen gegenübergestellt, das nicht loslässt und sich nicht abschrecken lässt. Vom Heiligen gepriesen sei er, das Tun von Gerechtigkeit in seiner Welt zu fordern. Auch die folgende Auslegung entscheidet sich, das Gebet Hannas als Angriff darzustellen. Und Hanna, sie spricht über ihr Herz. Das nämlich, normalerweise heißt es, man spricht zu seinem Herz. Das erstaunlich ist hier, das hier heißt über das Herz. Rabbi Elazar sagte im Namen von Rabbi Yossi ben Simra über die Angelegenheiten ihres Herzens. Sie sagte vor ihm: Herr der Welt, nichts, was du an der Frau geschaffen hast, nichts eines davon hast du umsonst geschaffen. Augen, um zu sehen, Ohren, um zu hören, ein Nasenloch, um zu riechen, einen Mund, um zu sprechen, Hände, um mit ihnen zu arbeiten, Füße, um mit ihnen zu gehen, Brüste, um mit ihnen zu stillen. Die Brüste, die du auf mein Herz gegeben hast, wozu, wenn nicht, um mit ihnen zu stillen? Gib mir einen Sohn und ich werde mit ihnen stillen. Rabbi Elazar legt Hannah den schärfsten Vorwurf einer Frau, eines Menschen, den es geben kann, vor. Warum hast du mir Brüste geschaffen, wenn ich nicht mit ihnen stillen kann? Dies ist der völlige Gegensatz zum biblischen Wortlaut des Gebets Hannas, nachdem Hannah mit gebrochenem Herzen dasteht und ihr unterwürfiges Gebet vor ihrem Gott ausbreitet. In der Auslegung Rabbi Elazars steht Hannah als eine mit allen Wassern gewaschene Staatsanwältin da, die die Schwäche des Angeklagten ausnutzt. Ihre Entschlossenheit gestaltet das Modell eines Menschen, der vor seinem Schöpfer steht und in der Lage ist, ihn im Namen der Tora anzuklagen. Samuel ist Hannas Sohn. Er wird es sein, der die Welt, in der die Vision nicht verbreitet ist, in eine Welt verwandeln wird, in der Menschen zum ewigen Umkehren und das Geheimnis des Gebets begreifen. Seine Mutter Hannah hat ihm dieses Geheimnis übergeben. Sie lehrte ihn, Gebäude einzureißen, die Grenzen fester Ordnungen zu durchbrechen, in das Innerste einzutreten und zu stehen. Hannah ist die Vision und Samuel deren Verwirklichung. Ja, soweit der Text von Benny Lau über die beiden unterschiedlichen Gebetsarten von Elkanah und Hannah und wie die eben auch in der rabbinischen Tradition ausgelegt werden. Ja, Anmerkungen, Nachfragen? Brigitte.
Ja, ich denke gerade, die Auslegung ist ja ziemlich was anderes als das, was die Hanna eigentlich betet, oder? Sehe ich das falsch? Die ist doch eigentlich ziemlich bescheiden. Die ist doch gar nicht so eine Staatsanwältin wie hier der Benny Lau.
Das sagt Benny Lau ja durchaus, dass es einen ganz anderen Charakter
Ja,
bekommt.
genau. Aber was ist der Hintergrund? Was hat die so gestört, vielleicht sogar? Die Ausleger.
Es ist einerseits eben, diese Auslegung hangelt sich ja entlang an den einzelnen Worten, die Hannah sagt und versucht das so zu interpretieren. Ja, es ist vielleicht auch ein Hinhören darauf, dass da zumindest ein Nicht-Verzichten-Wollen da ist bei ihr, das man vielleicht unterschiedlich charakterisieren kann. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Benny Lau zu dem Thema noch ein bisschen mehr geschrieben hat, aber er hat das sozusagen dem Leser und der Leserin überlassen, damit weiterzumachen. Aber es sind eben so Ausdrücke, wie sie spricht über ihr Herz, was auch sprachlich eben ein auffallender Ausdruck ist. Vielleicht überhaupt, dass dieses grundsätzliche Ringen mit Gott und vielleicht kommt auch noch dazu, dass in der Reaktion Elis, der sie für betrunken hält, wird ja deutlich, dass sie offensichtlich auf eine nicht übliche Weise betet. Das könnte eventuell auch ein Anhaltspunkt sein, warum dieses Gebet vielleicht doch stärker oder zumindest ungewöhnlicher ist, als man denken sollte. Und sie vielleicht auch eine Grenze überschritten hat, vielleicht weiter in das eigentliche Heilige reingegangen ist, als sie eigentlich sollte. Auch das könnte eventuell da im Hintergrund stehen.
Ja, ich meine, es ist ja auch nicht, es ist ja nicht eine falsche Deutung, sondern es ist ja zum großen Teil auch eine Deutung, die mir sehr gut gefällt. Natürlich sie so aufzufassen, auch wenn sie im Bibeltext eigentlich für mich sehr viel bescheidener rüberkommt. Aber die Bedeutung, die sie damit hat, so um etwas zu bitten, was eben so ganz anders ist als das Hinausgestrecktsein der Männer in ihrem Gebet. Das ist natürlich schon auch eine wichtige Sache.
Ja, wir haben ja auch schon bei halachischen Auslegungen gesehen, dass die mündliche Tora oft genau das Gegenteil vom Wortlaut tut. Also hier ist es vielleicht nicht unbedingt das Gegenteil, aber durchaus etwas, was eben nicht zwingend so ist. Und ich erinnere mich auch an die Talmudstelle, das kommt zusammen mit der Schilderung des Gebetes von Mose, der ja eigentlich auch immer sehr. Wenn Gott gerade wieder das Volk vernichten will, weil er wütend geworden ist, dann betet Mose ja auch immer sehr energisch und findet auch, und die Argumentation ist eigentlich ähnlich, dann auch wie die Argumentation, die hier jetzt Hanna im Midrasch in den Mund gelegt wird. Mose argumentiert eigentlich immer so, dass er Gott um Gottes Ehre willen keine Möglichkeit mehr lässt, sich anders zu wahren. Er sagt, was sollen die Leute denken, wenn du dein Volk vernichtest? Sie werden sagen, du warst nicht stark genug. Und vielleicht ist es auch dieser Kontext, wo dieses Beispiel des Mose kommt, das so ein bisschen abgefärbt hat, um das Gebet von Hanna so zu interpretieren. Und das gilt auch durchaus als eine relativ seltene Gebetsform an dieser Talmudstelle. Sicherlich auch eine, die man bei jeder Bitte, die man hat, anwenden sollte, sondern wirklich so in höchster Not auch zu wissen, wie man Gott in die Enge drängen kann und ihm eigentlich keine andere Wahl mehr lässt, als die Bitte zu erfüllen. Herr Müller.
Ja, ich habe etwas Schwierigkeiten mit dem Satz, das Prinzip des Gebetes ist dem Heiligen Kraft hinzuzufügen. Wie kann ich dem Heiligen Kraft hinzukommen und hinzugeben, wenn ich zu einem Vollkommenen rede oder stehe?
Ich vermute, dass da Gedanken der Mystik hinterstehen. Denn wir haben einerseits natürlich, Gott ist der Vollkommene, aber sozusagen, was fehlt dem Vollkommenen? Was hat er davon, dass er Gott ist, wenn ihn niemand als Gott anerkennt und wenn ihn niemand zu ihm betet? Das ist so ein bisschen ganz grob gesagt auch die mystische Position. Dass Gott offensichtlich ein Gegenüber haben wollte, um von dem er dann auch anerkannt werden will.
Ja,
Und
nur kann ich vollkommen sein und es fehlt mir irgendwas.
es ist genau diese Spannung, dass der Gedanke kommt, Gott muss sich zurücknehmen, um überhaupt die Schöpfung und den Menschen zu ermöglichen. Denn ansonsten wäre überhaupt kein Platz für den Menschen. Und das macht Gott in gewisser Weise schon auch zu einem Gott, den man beeinflussen kann, der sich auch ändern kann durch das Verhalten des Menschen. Und das ist sicher auch ein Streit zwischen jüdischen und natürlich auch nicht-jüdischen christlichen Philosophen. Und das ist etwas, was sich schon, zumindest glaube ich, in der christlichen Tradition eben stärker durchgesetzt hat. Der Gedanke, Gott ist der Vollkommene. Aber neben der Philosophie gibt es im Judentum eben auch Richtungen, die das gar nicht notwendigerweise so sagen würden, dass Gott so vollkommen ist, sondern Gott für viel fähiger, beeinflussbarer, fähig, sich zurückzunehmen und zu reagieren auf den Menschen halten. Also sozusagen, wir können nicht einfach als Axiom sagen, Gott ist vollkommen nach der biblischen Auffassung. Das ist eigentlich schon eine Tradition von mittelalterlicher Philosophie, denn der Gedanke wird so in der Bibel nie ausgesprochen.
Ja,
Und
dann
von
kommen wir natürlich auch auf die Frage, in der Bibel steht ja des Öfteren, und Gott bereute es. Kann Gott bereuen etwas? Ja?
Da ist die Frage sozusagen zugespitzt. Auf jeden Fall sehen wir, Gott ändert unter Umständen seine Meinung, wenn Menschen ihn davon überzeugen. Also das schafft Mose ja dauernd, könnte man sagen, in seinen Gesprächen mit Gott. Also in dem Sinne ist Gott jemand, der sich verändern kann auch. Also da hat die Bibel weniger Probleme mit als die spätere Philosophie, die das dann natürlich auch versucht hat, als menschliche Vorstellungen von Gott wegzuinterpretieren. Aber in der Bibel und gerade eben auch in der Geschichte von den dauernden Murren der Israeliten gegen Gott gibt es eigentlich eine Menge Beispiele, dass Gott seine zerstörerischen Absichten auch ändern kann und dass man ihm eben auch mit dem Gebet dazu bringen kann, dass er sie ändert.
Ja, zu dem Wort Sota hätte ich noch eine Anmerkung. Das ist ja bei uns in Europa im Mittelalter übernommen worden. Das Gleiche, weil in den Kommentaren hier fürs Alte Testament steht, das wäre so eine Art schweres Wasser gewesen, was man der Frau zu trinken gegeben hat. Und
Ja,
die
diese Sache, dass man auf die Weise prüfen kann, ob jemand schuldig ist oder nicht, die gibt
Genau.
es.
Und das hat man im Mittelalter genauso gemacht. Man nannte es dann das sogenannte Schwängerwasser.
Ja, das ist natürlich, also ist keine Frage, dass sich dann den Vorschriften über die Sota, da verbergen sich Vorschriften, dass es eine Art Gottesurteil geben kann auf diese Weise. Das ist auch aus anderen Kulturen bekannt. Und ja, ist im Mittelalter ja auch bei, glaube ich, bei Frauen, die der Hexerei verdächtigt worden sind, hat man sowas ja auch teilweise gemacht. Also die Methode ist durchaus verbreitet gewesen, ja.
Der Schobes hatte sich, glaube ich, noch
Ja,
gemeldet.
richtig.
Ich frage, wie alt sind die, also aus welcher Zeit sind die Rabbiner, die Herr Lau hier zitiert?
Ganz
Also,
exakt.
sind das sehr frühe Sachen oder?
Also ganz exakt das zu sagen, ist immer schwierig. Der Midrasch hier aus dem Yalkut Shimoni auf der ersten Seite, das ist eine relativ späte Sammlung, die durchaus, sagen wir mal, grob 8., 9., 10. Jahrhundert sein kann, aber der Text kann älter sein. Rabbi Elazar müsste man wohl schon noch irgendwie ins 2. Jahrhundert datieren. Aber auch hier können wir nicht eindeutig wissen, ob es wirklich ihm in der Hand liegt. Aber es ist grundsätzlich in der Periode der Mischna und des Talmud, also so vom 2. bis 6., 7. Jahrhundert, ganz grob gesehen, wird man wohl annehmen können, dass diese Texte existieren.
Danke.
Frau Dankowski.
Ich würde gerne noch mal kurz die Kamera sozusagen etwas umschwenken. Also so interessant, wie ich diese etwas freien Auslegungen fand, zunächst mal zu der Art des Gebetes und der Art, mit Gott zu reden und zu verhandeln. Mal so vielleicht ein bisschen mehr aus feministischer Sicht betrachtet, finde ich diese Texte heutzutage relativ schwierig. Denn da steckt ja ein Frauenbild dahinter. Sich in die Situation hinein versetzend und so kann man das alles nachvollziehen. Wir sind in einer ganz anderen Epoche und da spielt Familie und Nachkommenschaft eine auch sehr elementare Rolle. Aber Das also so in die heutige Zeit unkritisch hineinprojizieren zu wollen, finde ich schon schwierig. Das heißt, ich will auf die Frage hinaus, worin erfüllt sich eigentlich die Existenz einer Frau? Und das läuft dann in solchen Texten immer sehr deutlich darauf hinaus, sie ist nur eine halbe Frau, wenn sie kinderlos ist. Und das ist immer mit Leiden verbunden. Und auch die Liebe des Mannes tröstet nichts darüber hinweg letztendlich. Also kann das nicht kompensieren, geschweige denn andere Dinge, die ein Verzicht oder auch ein Unvermögen an der Stelle kompensieren könnten. Ne? Ja, das möchte ich noch mal einwerfen. Also das finde ich eben bleibend schwierig an solchen Texten. Das heißt, man kann das, denke ich, nicht so eins zu eins quasi in unsere heutige Zeit übertragen, um daraus irgendeinen ja, vorbildhaften Weg daraus abzuleiten. So.
Ja, man könnte natürlich einfach abstrahierend sagen, dass Hannah uns ein Beispiel gibt, wie man in einer Notsituation Gott dazu bringt, einem zu helfen, sozusagen. Und das Beispiel ist halt eben ihre Kinderlosigkeit, aber es könnte auch was anderes sein. Aber grundsätzlich stimme ich Ihnen natürlich zu und ich bin auch nicht besonders glücklich damit, dass in der Bibel die Frauen eigentlich wirklich nur was wert sind, wenn sie Kinder haben. Und ich denke, christliche feministische Theologinnen haben das ja auch schon sehr intensiv aufgearbeitet. Ich habe einen kurzen Blick geworfen bzw. gesucht, feministische Auslegungen. Und interessanterweise habe ich in der Richtung nichts gefunden. Und ich glaube, das ist in israelischer Auslegung auch gar nicht so überraschend. Denn in der Hinsicht würde ich sagen, das ist vielleicht der Punkt, wo die israelische Gesellschaft am wenigsten eine westliche Gesellschaft ist, sondern noch sehr traditionell ist. Denn auch im modernen Israel und auch unter säkularen Israelis gilt eigentlich auch bis heute eine Frau, die keine Kinder hat, nichts. Und Sie können sich kaum vorstellen, unter welchem Druck junge Frauen, die so Anfang, Mitte 30 sind und noch keinen Partner haben und keine Kinder haben, wie furchtbar sie ihr Leben finden, auch wenn sie vielleicht schon Doktorat gemacht haben, eine gute Arbeit haben, aber es ist völlig klar, dass immer noch was fehlt. Und es gibt sehr wenige, die in der Lage sind, sich davon frei zu machen. Von daher ist es vielleicht auch nicht so überraschend, dass ich jetzt so bei der Durchsicht von einigen zeitgenössischen Kommentaren in der Hinsicht sozusagen keinen Ansatz gefunden habe, weil das wirklich bis heute immer noch eine Sache ist, die hier sehr stark im Hintergrund steht.
Also auf mich hat das bislang, um es noch kurz anzufügen, immer so gewirkt. Und auch das, ja, bekümmert mich so ein bisschen an der Stelle. Ich hatte immer so den Eindruck, so gewissermaßen eines Deals. Und das, finde ich, verträgt sich zumindest mal nicht mit dem, was ich dann auch dem jetzt Hannah zugeschriebenen Gebet oder ähnlich eben im Magnificat, ja. Also wenn Gott sich erbarmt, sage ich mal, dann setze ich mal voraus, dass er das reinen Herzens tut, und nicht, weil er sozusagen zum Spielball irgendwelcher Raffinessen geworden ist oder als müsste man ihm also sozusagen etwas abbringen, eben indem man ihm da Wohlfall sozusagen etwas anbietet, in dem Fall eben den Sohn dann quasi zum Gottesmann weihen wird, ihn verspricht. Also ich ja, also das, denke ich, ist an der Stelle für mich immer sehr anthropomorph angesetzt. Also ich glaube, das hat Gott nicht nötig. Dass er hier das Elend dieser Frau sieht in ihrer Situation, das finde ich immer plausibel. Denn was ist die Alternative? Also zu damaliger Zeit gibt es, denke ich, keine greifbaren Alternativen.
Ja. Herr Müller noch darauf?
Ja, aber Hannah ist doch hier von ihrem Mann, also von dem Elkanah, in keinster Weise in irgendeiner Form, sagen wir mal, herabgewürdigt worden. Es kommt doch auch noch der berühmte Spruch hier, du bist mir lieber als 10 Söhne. Ja, also das kann doch nicht sein. Die Anerkennung, also von
Aber
ihrem Mann,
offensichtlich reicht ihr
ist
das
doch
nicht. Sie
da.
will trotzdem unbedingt einen Sohn haben.
Es gibt ja auch noch die andere Frau, ne? Und das, glaube ich, macht ja auch das
Ja, das
Problem
heißt
auf.
es ja auch, dass sie
Ne?
ja auch immer bei der Wallfahrt, wenn sie dann gemeinsam das Mahl an in Shiloh halten, dass die andere Frau sie
Warum
sozusagen auch ja wohl mit ein paar stichelnden Bemerkungen kommt, um zu
Ja,
sagen, so.
aber die zweite Frau, also die Penina, von der wird ja in den kassidischen Geschichten erzählt, dass sie, die hat ja anscheinend mehrere Kinder, ich weiß nicht wie viel, jedes Mal, wenn also Hanna einen Sohn bekam, die hat ja auch noch mehrere bekommen, sind der Penina zwei Söhne gestorben.
Ui,
Und
die
als der
Variante kenne ich nicht. Das
fünfte Sohn da war, hat die Hanna Erbarmen mit ihr gehabt, weil sie nur noch einen übrig hatte, und hat dann zu Gott gebetet, dass er ihr den lassen möchte. Das sind so nebenbei
ja,
Geschichten.
das bringt dann die Konkurrenz, die wir ja im Buch Genesis zwischen Lea und Rachel haben, nochmal um einiges auf die Spitze, wie
Ja.
das Ganze. Das steht sicher auch im Hintergrund. Und natürlich auch da kann man die feministische Frage stellen, eben, ist es in Ordnung, dass der Mann zwei Frauen hat? Also er liebt die eine, macht Kinder mit der anderen. Und also irgendwie ist es auch hochproblematisch. Auch da habe ich keinen besonders kritischen Ansatz gesehen. Interessanterweise auch die meisten Midrasch-Auslegungen, die sich mit Lea und Rachel befassen, haben Mitleid mit Lea und nicht mit Rachel. Das ist auch vielleicht kein Zufall in dieser Sicht.
Ich habe noch eine Frage. Wenn wir über Amidah sprechen, ist das 18-Stunden-Gebet?
18-Bitten-Gebet, ja.
Anzahl
Ja, das wird
18-Bitten-Gebet.
normalerweise in der rabbinischen Literatur wird es mehr Amida als 18-Bitten-Gebet genannt. Anita.
Ja, ich wollte noch mal eine Lanze für die feministische Auslegung oder den Touch, den das auch haben kann. In Vers 9 heißt das in unserer Einheitsübersetzung, stand Hanna auf und trat vor den Herrn. Das heißt, das ist Unmittelbarkeit und das setzt sich einfach über den Priester hinweg. Und auf Seite 3 kam ja auch in dem Kommentar, da kommt Hanna und lehrt uns eine andere Methode zur Korrektur der Trennung zwischen Israel und seinem Gott, ein persönliches und direktes Eindringen in das Heilige. Hanna wollte die Hände der Priester, die das Heilige zu einem Gegenstand machten, entmachten. Das heißt, das ist schon auch ein Stück Aufstand. Erinnert, finde ich, auch an die lukanische Geschichte, auch nochmal, also ich sag mal, an Jesu Kritik der Händler im Tempel und so weiter. Und mir ist in dem Kontext nochmal aufgefallen, dass der Lukas ja auch im Tempel Hanna und Simeon kennt. Wir kennen die Simeon, das Simeon-Lied, aber interessanterweise heißt es dann, und das wird dann auch nicht zitiert, sondern nur, dass Hanna aber diejenige ist, die dann über das Kind zu den Menschen spricht. Es ist so, dass der Samuel spricht nur, Entschuldigung, der Simeon spricht nur zu Maria und Josef über das Kind und die Hanna ist dann diejenige, die zum Volk spricht und sagt, was mit diesem Kind werden wird. Die steht aufrecht so und also gibt's ein schönes Bild auch dazu. Und ich habe gedacht, das ist kein Zufall, da der Lukas ja ohnehin hier zitiert, dass das auch nochmal eine Hanna, die kommt ja sonst nicht mehr vor als Prophetin und dass das möglicherweise ein Zitat auch sein könnte und er das im Grunde genommen hier nochmal ganz bewusst aufgreift. Und dass es eigentlich um diese Gottunmittelbarkeit geht, die sich einfach verändert und die gleichzeitig auch eine Kritik im Grunde genommen hier an der, sicherlich bei Eli, daran, dass der jetzt das nicht, ich sag mal, im Grunde genommen sich nicht so verhält, wie er sich verhalten müsste, aber es vielleicht auch eine grundsätzliche Kritik ist. Also das könnte ich mir auch, also aus heutiger Sicht kann ich mir das so vorstellen. Ich noch
Ja,
ergänzen.
Benny Lau ist auf jeden Fall auch jemanden, der durchaus für die Rechte der Frau und gerade auch für die Rechte der Frau im liturgischen Bereich ist. Also auch versucht, also er ist selber noch nicht Rabbiner einer egalitären Gemeinde, aber ich glaube nicht, dass er selber ein Problem damit hätte und hat auch in seiner Synagoge Frauen ermöglicht, bei Wochentagsgebeten Tfilin zu tragen, worüber sich einige Männer aufgeregt haben. Und dann hat er gemeint, ja, sie können ja in eine andere Synagoge gehen, wenn es ihnen nicht passt. Also in dem Sinne hat er da viel für übrig. Und ich denke wirklich, also wie gesagt, die Frage der, ist eine Frau nur Frau, wenn sie auch Mutter ist, da geht er wirklich überhaupt nicht drauf ein, aber schon hier zu sehen, dass sie im Grunde genommen Grenzen, die ja eigentlich gesetzt sind, überschreitet und eben in das Heiligtum reingeht und damit ja auch die Reaktion Elis provoziert und auf eine nicht akzeptierte Weise zu beten, zeigt sie schon als eine nicht so ganz Standardfrau, könnte man wohl sagen. Ja, und im Übrigen dieser Text, der Anfang des Buches Samuel, einschließlich des Lobliedes Chanas, wird auch in der jüdischen Tradition als Prophetenlesung gelesen am ersten Tag von Rosh Hashanah. Das wird natürlich angepasst, weil der ja als Torahlesung wird die Geburt Isaaks gelesen und am zweiten Tag ja dann die Bindung Isaaks und da ist es natürlich die Parallele zwischen Sarah und Hannah, die beide, weil es heißt auch bei beiden, und sie wurden heimgesucht. Auf die Weise ist natürlich das auch ein Text, der in der Liturgie präsent ist. Ja, soweit zu Hannah, Elkanah und dem Sohn, der geboren wird. Der zweite Teil, da geht es jetzt um die Sünden der Söhne Elis, die ja sozusagen hier die dunkle Seite unserer Geschichte darstellen. Aus einem Kommentar zu den beiden Samuel-Büchern von Amnon Bazak, der Rabbiner in der Yeshiva Haaretz Zion und Dozent für Bibel an der dortigen Hochschule in der Siedlung Alon Shvut ist. Von dem werden wir sicher noch ein bisschen mehr auch im Laufe der nächsten Sitzung zu den beiden Samuel-Büchern sehen. Und das ist ähnlich, wie wir es im Buch zu der Richter hatten, die Auslegung von Assis. Das sind Auslegungen, die die Texte als Literatur angehen. Also natürlich, Sie sehen sie als Offenbarung an, aber es ist keine historisch-kritische Auslegung, sondern eine Literatur, die versucht, die literarische Einheit des Textes, so wie wir ihn heute vorhaben, zu sehen und da Dinge rauszusehen und auch immer wieder zu vergleichen mit biblischen Parallelen. Ja, also er befasst sich mit den Sünden der Söhne Elis. Wenden wir uns jetzt den Sünden der Söhne Elis zu. Ihre Sünden werden in zwei Teilen beschrieben. In 2,12 bis 17 beschreiben die beiden Sünden hinsichtlich der Opfer. Während in Vers 22, der die Zurechtweisung Elis enthält, wie im Vorbeigehen die Sünde des Beischlafs mit den Frauen erwähnt wird. Beginnen wir also mit dem Verständnis der beiden ersten Sünden. Die erste Sünde wird parallel zu den Vorschriften der Tora beschrieben. Und auf diese Weise wird bereits ihre Bedeutung verständlich. Also in unserem Text heißt es, und das Recht der Priester dem Volk gegenüber war, zu jedem, der ein Schlachtopfer schlachtet, kommt der junge Priester, wenn das Fleisch gekocht ist und die Gabel mit drei Zähnen ist in seiner Hand. Und er schlägt an das Becken, den Kessel, den Topf oder die Schüssel. Alles, was die Gabel hochholt, nimmt der Priester mit ihr. Diese Sprache erinnert sehr an die Vorschrift der Tora hinsichtlich der Abgaben für die Priester von den nicht geweihten Tieren. Und dies soll das Recht der Priester dem Volk gegenüber sein, gegenüber denen, die ein Schlachtopfer schlachten, sei es ein Stier oder ein Lamm, und er gibt dem Priester den Arm, die Backe und den Namen. Das ist Deuteronomium 18. Zwischen dem Gehabe der Söhne Elis und den Vorschriften der Tora besteht ein zweifacher Unterschied. Erstens, nach der Tora bekommt der Priester und nimmt nicht. Zweitens, der Priester soll klar definierte Teile bekommen. Den Arm, die Backe, den Magen. Während die Söhne Elis das Gefühl eines Wettspiels erzeugten, da sie alles, was die Gabel hochholte, nahmen. Vielleicht hat die Gabel auch drei Zähne, um den Gegensatz zwischen den Abgaben der Tora, Arm, Backe, Magen und den drei Stücken, die die Priester nehmen und die ziemlich sicher besser sind, zum Ausdruck zu bringen. Die Söhne Elis haben die Abgaben für die Priester von einem Geben, das an ein inneres Anerkennen der Gebenden gebunden ist, in ein brutales Nehmen, das von Lachen und Geringschätzung begleitet ist, verwandelt und damit den Begriff der Abgaben für die Priester völlig pervertiert. Diese Situation wird nur noch schlimmer mit der zweiten Sünde. Diese Sünde bezieht sich vermutlich auf das Ganzopfer. Und der junge Priester kam auch, bevor der Talg geräuchert war, und sagte zu dem Mann, der schlachtet: Gib dem Priester Fleisch zu braten, und er wird von ihm nicht gekochtes, sondern noch nicht gares Fleisch nehmen. Und der Mann sagt zu ihm: Räuchere, ja räuchere, solange noch Tag ist, den Talg, und nimm dir, wie es deine Seele begehrt. Aber er sagte: Nein, jetzt wirst du geben, und wenn nicht, werde ich mit Gewalt nehmen. Auch diese Sünde hat zwei Aspekte. Erstens, die Reihenfolge der Dinge steht im Widerspruch zur Anordnung der Tora in Levitikus 7,21, wonach die Räucherung des Talgs dem Geben des Fleisches an die Priester vorangeht. Und der Priester räuchert den Talg auf dem Altar, und die Brust war für Aaron und seine Söhne. Dies ist ein grundsätzlicher Unterschied. Das Gebot der Tora bringt den Gedanken zum Ausdruck, dass die Priester die Brust und den Schenkel vom Tisch des Höchsten essen, als Geschenk des Heiligen, gepriesen sei er für sie. Ein vorangehendes Nehmen annulliert diesen Gedanken und verwandelt das Gebet von einem Geschenk des Ewigen in ein Nehmen von den Israeliten. Zweitens beschreibt die Bibel dieses Nehmen als mit Drohung und brutalem Handeln verbunden, und so lästerten die Männer die Gabe des Ewigen. Das Bild, das sich bis hierhin ergibt, ist äußerst schwerwiegend. Die Söhne Elis haben die Wohnstätte zu einem Mittel für das Voranbringen ihrer wirtschaftlichen Interessen gemacht. Die Israeliten, die ihre Hebe und ihre freiwilligen Gaben aus der Verpflichtung und dem Wunsch, das Gebot des Ewigen zu erfüllen, zur Wohnstätte brachten, wurden gezwungen, ansehnliche Teile ihrer Abgaben den Söhnen Elis und ihren verdorbenen Helfern zu geben. Damit ist die Sache jedoch nicht zu Ende. Interessanterweise trennt die Bibel die beiden ersten Übertretungen, die mit der Welt der Opfer zu tun haben, von der dritten Übertretung, die erst nach den Versen, die sich mit Samuel befassen, erscheint. Mehr noch, diese Übertretung wird nicht direkt erwähnt, sondern nur indirekt, als Teil dessen, was Eli über die Taten seiner Söhne gehört hat. Und Eli war sehr alt und hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten. Und dass sie mit den Frauen schliefen, die am Eingang des Begegnungszeltes zu tun hatten. Das ist das Verb zovot, dessen Bedeutung nicht hundertprozentig klar ist. Was ist die Natur dieser Sünde? Wie bei der ersten Sünde basiert die Beschreibung auch hier auf der Sprache der Schrift. Und er machte das kupferne Becken und dessen kupfernen Griff mit den Spiegeln der geschäftigen Frauen. Das ist dasselbe Wort Zovot, die am Eingang des Begegnungszeltes zu tun hatten. Und deswegen wird hier der Begriff Begegnungszelt benutzt, der in den Büchern der Propheten sehr außergewöhnlich ist. Im Buch der Richter erscheint er gar nicht, in Samuel nur hier, während normalerweise gesagt wird Tempel des Ewigen. Es handelt sich also um Beischlaf mit den Frauen, die in der Gegend der Wohnstätte zu tun hatten. Zovot in der Bedeutung von Arbeit, wie in Numeri über die Priester gesagt wird, jeder, der kommt, Tätigkeit zu verrichten, Lizwo Zawa, und Arbeit zu tun im Bundeszelt. Das heißt, nicht genug damit, dass die Söhne Elis mit ihren brutalen Taten die Wohnstätte in einen Ort dauernder Essensfeier verwandelten, sie verbanden diese Genusssucht mit systematischer Unzucht. Man muss darauf achten, dass die Bibel nicht darauf hinweist, dass es sich um eine Verletzung der Frauen handelt. Das heißt, um etwas, das ihnen gegen ihren Willen angetan wurde. Denn sie benutzt nicht das Verb ina, das sie in Fällen von Vergewaltigung benutzt, wie bei der Vergewaltigung Dinas in Genesis 34 oder der Vergewaltigung Tamars in 2 Samuel 13. Die Sünde ist das Schaffen einer Atmosphäre von Gesetzlosigkeit und Ausschweifung mit den Frauen, die dort zu tun hatten. Aus dieser Beschreibung ergibt sich die Frage, Warum wird diese Sünde erst jetzt erwähnt und nur indirekt? Wäre es nicht angemessen gewesen, sie an der Spitze der Sünden zu erwähnen? Eine Antwort auf diese Frage können wir bekommen, wenn wir untersuchen, wie Eli die Angelegenheit anging. In der Ermahnung an seine Söhne sagt er zu ihnen: Wenn ein Mensch einem Menschen gegenüber sündigt, wird das Gericht über ihn entscheiden. Aber wenn ein Mensch dem Ewigen gegenüber sündigt, wer wird über ihn entscheiden? Dieser Auffassung nach sind Vergehen des Menschen Gott gegenüber schlimmer als Vergehen dem Mitmenschen gegenüber. Denn letztere können vor dem Gericht ihre Lösung finden, während es für Vergehen Gott gegenüber keine Sühne gibt. Diese irregehende Auffassung schränkt die Wichtigkeit der zwischenmenschlichen Beziehungen ein und gibt ihnen einen geringeren Stellenwert als dem der Sünden des Menschen Gott gegenüber. Dies steht natürlich im Gegensatz zu dem Ansatz unserer weisen seligen Angedenkens, die gerade das Schwerwiegende der zwischenmenschlichen Übertretungen betonen. Dieser Ansatz bringt uns zu dem strengen Verhalten Elis Channa gegenüber in Kapitel 1 zurück. Er sah ihr Gebet als Sünde gegenüber Gott und aus übertriebener Sorge dem gegenüber, was in seinen Augen als Verletzung der Ordnung in der Wohnstätte aussah, wies er sie in einer Schärfe zurecht, der jede Güte und Sensibilität fehlte. Jetzt kann man begreifen, dass Elis Verhalten mit seinem Ansatz übereinstimmt, der dem Heiligtum, seinen Regeln und seinen Geräten die zentrale Rolle gibt und zwischenmenschliche Aspekte ignoriert. Diesen Ansatz werden wir auch wieder in den folgenden Kapiteln sehen. Angesichts dessen zeigt sich, dass die Bibel, wenn sie die Sünde der Unzucht als letzte beschreibt, sagen will, dass Eli gerade wegen dieser Sünde wach wurde und seine Söhne zurechtwies und nicht wegen der Sünden, die zu Anfang erwähnt wurden. Warum handelte Eli so? Weil ihm die Sünde des Beischlafs mit den Frauen als Sünde Gott gegenüber, das heißt dem Heiligtum und seinen Regeln gegenüber, erschien. Was Eli dazu brachte, seine Söhne zurechtzuweisen, war also die Verletzung der Atmosphäre des Heiligtums und nicht die Verletzung derer, die zum Heiligtum kamen, die er zu verzeihen bereit war. Demgegenüber sieht jedoch die Bibel gerade die ersten Sünden als das Wesentliche. Vermutlich, weil sie nicht nur Geringschätzung dem Heiligen gegenüber zum Ausdruck bringen, sondern auch Verletzung von Menschen. Jetzt können wir mit der Bibel zu dem Vers zurückkehren, der diesen Abschnitt abschließt und sich wieder mit Samuel befasst. Dieser Abschnitt ist eine düstere Beschreibung der geistlichen Herrschaft im Volk Israel. Der Richter Eli ist eine tragische Gestalt. Ein Mensch, der der Sorge um das Heiligtum und seine heiligen Dinge einen viel höheren Stellenwert als den zwischenmenschlichen Beziehungen gibt. Seine Söhne, die von ihm die Unbedachtheit hinsichtlich der Würde des Menschen geerbt haben, haben die Übertretungen im zwischenmenschlichen Bereich stark verschärft. Darüber hinaus bewiesen die Söhne Elis, dass Geringschätzung der Würde des Menschen schließlich Geringschätzung der Würde des Himmels wird. Und damit haben sie das Schicksal ihrer Familie besiegelt, mit der härtesten Strafe, die einer Familie in der Bibel auferlegt wird. Dennoch endet dieser düstere Abschnitt mit etwas Gutem. Gegenüber dem irregeleiteten Ansatz Elis in seiner Einstellung zu zwischenmenschlichen Geboten und dessen zerstörerischem Einfluss auf den Weg seiner Söhne erhebt sich die Gestalt Samuels, der keinerlei Aufteilung dieser Art vornimmt. Und der junge Samuel wuchs weiter heran und war gut, sowohl mit dem Ewigen als auch mit den Menschen. Ja, soweit zu dem Verhalten der Söhne Elis, dass sie als Gelegenheit genommen wird, nochmal die in der Halacha sehr übliche Unterscheidung zwischen Sünden Gott gegenüber und Sünden den Mitmenschen gegenüber da zu sehen, wo die Präferenzen sind und sein soll. Sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Cor?
Bei mir kommt die Gedanke hoch, wie, inwiefern hat das etwas zu tun mit dem Yom Kippur, der Versöhnung, weil es hier um Sühne geht, auch gesprochen wird. Also ich weiß nicht, ob da eine Verbindung ist, aber die kam einfach hoch.
Das wäre die naheliegende Argumentation zu sagen, also im Gegensatz zu der Meinung Elis hier aus Vers 25, der offenbar der Meinung ist, Vergehen des Menschen gegenüber Gott können nicht gesühnt werden, wäre natürlich dann der Versöhnungstag da, der sagt, dass das ja geht. Und wer, wenn nicht er als Priester, als hoher Priester, müsste das wissen auch. Und ja, wenn man diesen Vergleich ranzieht, könnte man vielleicht sogar noch schärfer sagen, wie er sich in eine falsche Haltung verrannt hat, weil mir eigentlich die Vorschriften schon sagen würden, das kann man in Ordnung bringen. Und es ist nicht so, dass man Vergehen Gott gegenüber nicht sühnen kann. Frau Fricke.
Ich habe ein Problem mit dem Samuel. Der wurde ja ins Heiligtum gebracht, nachdem er entwöhnt war. Lass ihn relativ lange gestillt sein, 3, 4 Jahre, aber irgendwann ist ja auch Schluss, sag ich mal, mit dem Stillen. Das heißt, dieses Kind ist ja unglaublich früh in die Obhut eben dieses Elis gegeben worden, der hier in diesem Kommentar ja als wenig einfühlsam beschrieben wird, was seine eigenen Kinder angeht. Ich frage mich, wie ist dieses Kind, wenn ich das von außen betrachte, jetzt so gut und so freundlich oder was auch immer, gläubig dem Ewigen und den Menschen gegenüber aufgewachsen?
Ich denke, eine sehr berechtigte Frage. Wir würden heute sagen, also in einer solchen Familie, da kann eigentlich nichts Gutes rauskommen, wenn man da ein Kind hinbringt. Offensichtlich will die Bibel hier zeigen, dass es Dinge gibt, die stärker sind als familiäre Einflüsse. Und offensichtlich die Eltern, die wir ja vorher in den vorigen Texten schon so als fromme Menschen kennengelernt haben, dass vielleicht irgendwie doch der Einfluss stärker ist, und zu sagen, dass Samuel irgendwie die Kraft, die Intuition hatte, sich nicht beeinflussen zu lassen davon. Und das natürlich etwas ist, was sozusagen jenseits dessen ist, was man auf natürliche Weise geschehen würde, könnte man fast sagen, ist. Aber was ja nachher im Kapitel 3, wo wir gleich auch noch einen kurzen Text zu haben, ist, es scheint schon, dass Eli Samuel ganz gut behandelt hat. Denn er sagt ihm auch mal, mein Sohn, und sagt ihm also, es scheint nicht, dass der eine Unfreundlichkeit da war. In dem Sinne hat er ihn wohl ja warm aufgenommen, aber natürlich ist das dauernde schlechte Beispiel der Söhne da. Das ist keine Frage. Es muss jetzt vielleicht weniger sein, dass er keine Zuneigung bekommen hat, aber eben die Gefahr von einem schlechten Beispiel zu lernen, das ist sicher, ja.
Ja, es gab in diesen Heiligtümern keine mütterliche oder versorgende Person. Wer
Doch, wir werden nachher, wenn wir
Kinder,
beim
die man
nächsten
da
Mal noch
hinbrachte?
hören, von den Frauen, besonders der Söhne Elis. Also die Frau, sonst hätten sie auch keine Kinder haben können. Also diese Priester sind natürlich verheiratet,
Ja.
und die Frauen haben, man hier wird es nicht ausdrücklich gesagt, aber man kann es annehmen, dass sie keinen Zutritt zum Heiligtum selber hatten. Aber darum hat es sicher Gebäude, Wohnungen gegeben, wo die Familien gewohnt haben. Also in dem
Also
Sinne
familiären
muss
Kontext
es
gab
auch
es
nicht sein,
schon.
dass Samuel sozusagen nie einer Frau begegnet ist, sondern
Ja.
kann durchaus sein, dass da Frauen waren, die sich auch um ihn mitgekümmert haben. Das ist
Okay.
natürlich
Ja.
eine Perspektive, die die Bibel auch nicht so wahnsinnig interessiert.
Ist ja auch nicht so
Aber
wichtig. Nein, nein, ist mir nur eingefallen.
das kann man wohl annehmen, dass da ja Frauen waren. Und wir hören ja, dass Hannah dann ja, zumindest einmal im Jahr ihren Sohn ja wieder besucht, dass sie jedes Jahr wieder kommt. Und das ist, kann man vielleicht auch so sagen, dass sie da nochmal versucht, so ihn wieder zu stärken in der Richtung, wie sie ihn gerne erziehen möchte. Das könnte man natürlich auch noch ein bisschen heranziehen.
Ja,
Aber
okay.
es ist, ja, aber es ist wirklich eine wichtige Perspektive, denke ich, wie man in einer doch ziemlich verdorbenen Familie so einigermaßen unbeschadet aufwachsen kann.
Danke. Ich bin
Herr
froh, dass
Schobes.
ich hier wieder rauskomme.
Ja, darauf wollte ich eigentlich auch zu sprechen kommen. Der Kontakt zu seiner Mutter Hanna geht ja nicht verloren. Und die wird ihm ja nicht nur jedes Jahr ein Jäckchen mitbringen, sondern die, so wie Hanna aufgetreten ist, wird sie sich zumindest dieses einmal im Jahr sehr um ihn kümmern, denn sie hat ihn da ja nicht nur abgestellt, sondern sie hat ihn dem Herrn übergeben und da wird sie mit Sicherheit, so stelle ich mir das vor, mit ihm auch zu tun haben.
Ja, ich denke schon, dass auch darum dieser Vers da ist, uns das zu sagen, dass der Einfluss Hannas bleibt. Und Benny Lau, der hat in seinem Buch auch, also er hat eigentlich zwei Teile in dem Buch. Das eine sind so ein auslegender Text, wie wir ihn am Anfang gehabt haben. Das andere sind Texte, wo er in der ersten Person schreibt, sich in die Personen hineinversetzt. Und da lässt er wirklich Samuel erzählen, wie seine Mutter jedes Jahr eben einen neuen Mantel mitbringt, an dem sie das ganze Jahr gearbeitet hat und er von daher immer wieder einen Mantel hat, der seiner neuen Größe entspricht. Und ich denke, das kann man in dem Sinne, wie Sie sagten, auch dann weitersehen. Es geht nicht nur um den Mantel, sondern der Mantel symbolisiert, dass sie ihn vielleicht auch weiter mit ihrer Sicht der Dinge anziehen möchte. Und auch dadurch, dass er den Mantel hat er auch eine dauernde Erinnerung an seine Mutter. Überhaupt in den Samuel-Büchern spielen Mäntel eine große Rolle. Das werden wir noch ein paar Mal sehen. Wer einen Mantel trägt, wer einem anderen den Mantel wegreißt, das sind durchaus Dinge, die ihre Bedeutung haben. Und so soll vielleicht wirklich dieser jedes Jahr erneuerte Mantel zeigen, dass der Einfluss Hannas bestehen bleibt und sich auch immer an den heranwachsenden Sohn immer mehr anpasst. Herr Schobes, noch eine Ergänzung dazu?
Ja, und so wie es hier beschrieben wird, ist es ja eigentlich über 10 Jahre, oder, weil sie ja, solange er aufwächst, immer wieder ihn umsorgt. Also das ist nicht nur, als er ein kleines Kind ist.
Ja, und wir hören ja auch von einigen Kindern, die sie noch bekommt. Also das muss ja auch ein paar Jahre gedauert haben. Also von daher kann man wirklich davon ausgehen, dass sie ihn wahrscheinlich, solange sie gelebt hat, begleitet hat auf diese Weise. Ja, Herr Müller.
Ja, ich habe mal nachgeguckt. Dieses Zoffot am Begegnungszelt, das steht in Kapitel 2, 22. Aber da ist einmal von Zoffot nicht die Rede, das ist nicht erwähnt. Und die eigentliche Frage ist: im Urtext steht es also, dass Frauen am Eingang zum Begegnungszelt sich trafen. Das heißt also, meine Frage ist, was hatten die da zu tun? Also zu tun ist ja eine Arbeit verrichten. Was haben
Ja,
die
ich
da
habe
gemacht?
versucht, weil dieses Verb ist in dem Sinne wirklich nicht klar. Ich habe es versucht zu übersetzen in dem Sinne, wie es hier Amnon Barzak interpretiert. Und das eigentlich so in dem Sinne, seine Interpretation habe ich ziemlich wörtlich übersetzt. Sie haben sicher keine kultische Tätigkeit, aber das könnten. Dann theoretisch könnten es Händlerinnen sein, die landwirtschaftliche Produkte von ihren Dörfern hinbringen.
Natürlich, es könnte, weil mein erster Gedanke war, als ich das gelesen habe, wir haben ja eine Situation, dass die israelische Gesellschaft sich ziemlich weit von Hashem, also von Gott, entfernt hat. Ja? Warum ist es dann nicht möglich, dass diese Frauen Es ging ja nicht mit Gewalt, dass diese Frauen, die sogenannten Tempeldirne, den Kult angenommen hatten. Weil dann wäre das ja die Kadischa.
Ja, also das ist, darum geht es, das wäre sicher dann mit dem Wort Kadischa oder was gesagt worden. Also darum ja. soll es offensichtlich nicht gehen, obwohl es ja, es ist vielleicht keine Tempelprostitution im engeren Sinne, aber natürlich etwas, was in der Sicht der Tora als Entweihung des Heiligtums gilt. Und es wird ja auch nicht gesagt, sozusagen, wo diese intimen Beziehungen stattfinden, also wahrscheinlich auch in einem heiligen Bereich, in dem sowas nicht stattfinden dürfte. Das steht wahrscheinlich auch da im Hintergrund.
Ja, aber es heißt ja ausdrücklich, vor dem Heiligtum. Und gab es dann irgendwie so eine Art Bannmeile?
Also es heißt, dass die Frauen sich dort befanden haben. Das muss nicht unbedingt heißen, dass sie dann nicht, die Söhne Elis sie nicht woanders hingebracht haben. Also das wäre noch offen. Also ich denke, also grundsätzlich müsste wohl, also das eine Bannmeile außerhalb des Heiligtums wahrscheinlich eher nicht. Wenn wir das vergleichen, also mit dem salomonischen Tempel oder auch mit dem Bundeszelt, es gibt ja die Höfe, die um das eigentliche Gebäude sind, die einen geringeren Heiligkeitscharakter haben.
Das Olam.
Das Ohel ist ja selber das Heiligtum, die Chatzerot, die da sind, aber wir erfahren ja eigentlich nicht genau, wie dieses Heiligtum in Shiloh ausgesehen hat. Also man theoretisch müsste es das Bundeszelt sein mit seinen Höfen, so wie es beschrieben wird in Exodus, denn wir haben ja noch nichts anderes. Aber genau eindeutig ist das nicht. Also man merkt, dass dieser Text hier nicht an kultischen Details interessiert ist. Und es wird uns nicht gesagt, ob Hannah so weit gegangen ist, wie sie eigentlich nicht hätte gehen dürfen beim Beten. Wir können annehmen aus der Tora, dass da Zugangsbeschränkungen waren, aber das ist sozusagen nicht das Thema hier. Es wird nicht drauf eingegangen, genau. Aber offensichtlich ist zumindest in einer gewissen Nähe des Heiligtums gehört es sich nicht, intimen Verkehr zu haben. Das geht ziemlich klar aus dem Text hervor. Ja, dann sehen wir uns noch den letzten Text, auch eine Fortsetzung von dem Text von Amnon Barsag an, wo es jetzt eben um das dritte Kapitel, die Offenbarung Gottes an Samuel geht und so ein bisschen hier auch beschrieben wird, wie eigentlich Eli bei seiner Position bleibt und sich daran nichts ändert. Erst nach dreimaligem Ruf des Heiligen, gepriesen sei er, begriffen Eli und Samuel, dass es der Ewige ist, der Samuel ruft. Diese Offenbarung bereitet viele Schwierigkeiten. Warum geschah sie auf diese Weise, die fast wie eine komische Situation erscheint? Es scheint, dass die Bibel auf diese Weise den Fehlschlag der geistlichen Führung Elis verdeutlichen will. Eli trägt die Verantwortung dafür, dass die Vision nicht verbreitet ist. Eli kommt auch nicht auf den Gedanken, dass in seiner Gegenwart eine Gottesoffenbarung stattfindet, die der Ursprung des Rufs an Samuel ist. Es zeigt sich, dass Eli auch die besondere Persönlichkeit Samuels, des beflissenen Dieners, nicht richtig eingeschätzt und seinen hohen Rang, der ihn der Offenbarung des Ewigen würdig macht, nicht begriffen hat. Parallel dazu kann man hier die Bescheidenheit Samuels sehen, der auch nicht auf den Gedanken kommt, dass es der Ewige ist, der ihn ruft. Diese Offenbarung hat einen weiteren Aspekt, der mit der Ähnlichkeit zwischen ihrer Beschreibung und der Beschreibung der Offenbarung des Ewigen an Mose zu tun hat. Der Vergleich zwischen Mose und Samuel ist weit gefasst. Er streckt sich über weitere Kapitel und wir werden uns damit noch befassen. Erstens vergleicht die Bibel selbst an zwei Stellen die beiden Propheten. In der Prophetie Jeremias heißt es, und der Ewige sprach zu mir, selbst wenn Mose und Samuel vor mir stehen, ist meine Seele nicht zu diesem Volk hin. Schick sie von meinem Angesicht weg und sie mögen hinausgehen. Und in den Psalmen, Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen rufen. Sie rufen zum Ewigen und er erhört sie. Allgemein sind Mose und Samuel die beiden einzigen Propheten, von denen die Bibel viele Einzelheiten aus ihrer Lebensgeschichte erzählt, von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod. Beide wuchsen außerhalb ihres Elternhauses auf, an Städten, von denen jede der obersten Autorität in der Umgebung diente. Samuel im Heiligtum von Shiloh und Mose im Palast Pharaos. Es gibt ähnliche Züge in Inhalt und Sprache der beiden Offenbarungsbeschreibungen. Was den Inhalt angeht, offenbarte sich der Heilige, gepriesen sei er, beiden Propheten überraschend. Und sie begriffen nicht sofort die Natur des Ereignisses. Über Mose wird erzählt, und Mose weidete die Herde Jitros. Und der Engel des Ewigen erschien ihm in einer Feuerflamme aus dem Dornbusch. Und er sah, sieh, der Dornbusch brennt im Feuer, und der Dornbusch wird nicht verzehrt. Da sagte Mose, ich will doch abweichen und diesen großen Anblick sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Der Ewige sah, dass er abwich zu sehen, und Gott rief ihm zu aus dem Dornbusch und sagte, Mose, Mose. Und er sagte, hier bin ich. Auch an Samuel wendet sich der Heilige, gepriesen sei er, mit den Worten, Samuel, Samuel. Und auch er antwortet bei den ersten drei Malen, hier bin ich. Angesichts dieses Vergleichs können wir die Absicht des Verses zu Beginn des Kapitels begreifen. Und Eli liegt an seinem Ort, seine Augen hatten angefangen trüb zu werden. Er konnte nicht sehen. Diese Beschreibung steht im Gegensatz zur Beschreibung Moses in seinem Alter. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Sein Auge war nicht trüb geworden und seine Frische nicht entflohen. Eli, die Führungsgestalt, die sowohl hinsichtlich ihrer Söhne als auch in der Leitung des Volkes gescheitert ist und dem es nicht gelang, die Stufe Moses zu erreichen, wird jetzt durch einen Propheten ersetzt, an dem ja Hoffnungen hängen, dass er dem größten der Propheten ähnlich sein wird. Und schließlich wird er der Seher genannt werden. Elis Annahme des Urteilsspruchs, er möge tun, was in seinen Augen gut ist, erscheint beeindruckend und tragisch. Ein Mann, der Prophet, Priester, Richter und Führungsgestalt war, dem es nicht gelungen ist, seine Söhne dazu zu erziehen, auf seinen Wegen zu gehen, wird für die Schuld seiner Söhne schwer bestraft. Aber in dieser Annahme des Urteilsspruchs liegt auch eine gewisse Fortsetzung von Elis Irrweg, die auf der fatalistischen Erkenntnis gründet, dass die Lage der Dinge nicht geändert werden kann. Er hatte Hannah nicht begriffen, die um die Änderung der Situation betete. Und hatte sie sogar scharf getadelt. Er hatte erklärt, dass es für den, der dem Ewigen gegenüber gesündigt hat, keine Sühne gibt. Wenn ein Mensch dem Ewigen gegenüber sündigt, wer wird über ihn entscheiden? Auch hier wurde auf die Möglichkeit zur Umkehr hingewiesen. Wird die Schuld des Hauses Eli jemals mit Schlachtopfern und Speiseopfern gesühnt werden? Und man kann es genau nehmen. Mit Schlachtopfern und Speiseopfern wird sie nicht gesühnt werden. Aber mit Umkehr und guten Taten wird sie gesühnt werden. Aber Eli bleibt seinem Weg treu und versucht in keiner Weise zum Ewigen zu beten, dass er das böse Urteil hinwegnehme. Er nimmt den Urteilsspruch an, bittet aber nicht um Verzeihung und Vergebung, sondern findet sich mit der Lage ab, wie sie ist. Mit derselben tragischen Folgerichtigkeit, mit der er durch das Leben gegangen ist, blickt er auf die Katastrophe, die sein Haus bedroht und zu seinem eigenen Tod führen wird. Auch hier endet das Kapitel mit einem optimistischen Ton. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, wusste, dass Samuel verlässlich war als Prophet des Ewigen. Und der Ewige zeigte sich weiter in Shiloh, denn der Ewige offenbarte sich Samuel in Shiloh im Wort des Ewigen. Die Erinnerung an das furchtbare Scheitern des Hauses Eli wird sich also auflösen. Die Stelle Elis übernimmt jetzt ein zuverlässiger Prophet, dank dessen das Wort des Ewigen und Erleichterung nach Israel zurückkehren werden. Ja, soweit nochmal zu der Gestalt Elis, wie sie sich in und nach der Offenbarung an Samuel zeigt. Sind da noch Nachfragen, Anmerkungen? Herr Müller. Sie sind noch stumm geschaltet.
Ja, ich habe mal eine Frage zu dem Begriff Hannas Lied. Warum nennt man das Hannas Lied? Es ist doch ein Gebet. Und weil wir haben ja, also wenn ich über den Begriff Lied nachdenke, wir haben ja Miriams Lied, wir haben Deborahs Lied, wir haben Hannas Lied. Gut, mehr fallen mir im Moment nicht ein. Aber was haben diese gemeinsam als Lied?
Also der Ausdruck Lied dafür ist wirklich etwas, was sich im rabbinischen Judentum eingebürgert hat. Es kommt vor wirklich beim Lied am Schilfmeer. Da heißt es wirklich, und Mose sang ein Lied dem Herrn. Bei Deborah muss ich gerade mal schauen. Da heißt es auch, und Deborah sang. Auch da kommt das, während es bei Hannah wirklich heißt, sie betete. Aber und das Verb singen nicht vorkommt. Aber wahrscheinlich hat sich eben durch das Schilfmeerlied und durch Deborah hat sich der Ausdruck Lied für alle diese liturgischen Gesänge, die eigentlich Gebete sind, eingebürgert. Und ich denke, das Gemeinsame, was sie haben, ist, dass sie Gott als Retter preisen, der gerade auch Schwächere, Unterdrückte rettet und dann durchaus auch die andere Seite und die Mächtigen niederstürzt. Das ist im Magnificat auch nicht anders. In dem Sinne ist das auch nach demselben Modell gebaut.
Also ist es ein Dankgebet.
Ja, ein Dank oder Lob. Dank ist Lob. Auch noch weiter zum Lob geht.
Ja, ja.
Ja. Und auch schon meist losgelöst, also das Schilfmeerlied nicht so sehr, aber auch gerade Hannas Lied auch von einer gewissen, von der konkreten Situation auch teilweise losgelöst wird. Also sie spricht ja nicht nur von der unfruchtbaren Frau, die Kinder bekommen hat, sondern dass überhaupt Gott die Elenden erhebt. Ja. Und die Erhabenen demütigt. Und von daher kann man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass es auch so eine Art zumindest grundlegendes Formular für solche Texte gegeben hat, die man natürlich ein bisschen anpassen konnte. Aber grundsätzlich gab es auch in den Psalmen, kann man da noch einige da hinzufügen, dann natürlich.
Dankeschön.
Herr Schobes.
Ich habe es ein bisschen leichter gehabt. Ich habe hier die Luther-Übersetzung und da steht das, was mir auch sofort eingefallen wäre, weil ja das Magnificat eigentlich sehr ähnlich ist. Hier steht das, was ja keine Verbindlichkeit hat, der Lobgesang der Hannah darüber. Und es ist ja auch ein sehr literarischer Text und nicht nur ein dahingesprochenes Gebet, sondern ja, es ist ja so eine Art Lobpreis und ich würde den auch singen.
Ja, diese Überschriften sind natürlich Zuführungen von Luther, wie auch die anderen.
Ich weiß, aber ich wäre selber auch drauf gekommen.
In dem Falle würde ich sagen, durchaus passend. Man muss manchmal trotzdem ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Überschriften, die ja und sie im Hintergrund behalten, dass sie Interpretationen sind und der Kontext eben keiner hat. Aber in dem Fall passt
es. Ich habe es ja schon versucht, so einzuführen, dass ich die Überschriften auch nicht so ernst nehme. Ja, aber hier finde ich sie einfach genial.
Ja, in dem Fall handelt es sich wirklich um eine gute Überschrift, die in gewisser Weise vielleicht sogar auch eine Übersetzung des Hebräischen Schier ist, obwohl da in dem Lob noch ein Stückchen mehr drin steckt. Gut, dann denke ich, können wir für heute abschließen. Ja, dann haben wir 2 Wochen Pause, unter anderem eben auch deswegen, weil in 2 Wochen ja Shavuot ist und ich dann sowieso nicht online gehen würde. Und von daher haben wir gedacht, dass wir dann, bevor wir wieder eine Lücke haben, eben 2, 3 Wochen Pause machen und danach Shavuot wieder anfangen. Und
Machen Sie denn
ja,
auch
dann
das
werden wir wirklich
Omer-Zählen?
das.
Entschuldigung,
Bitte?
entschuldigen Sie. Machen Sie denn auch das Omer-Zählen mit, weil Sie gerade
Ja,
Shavuot erwähnen?
natürlich.
Ja?
Natürlich.
Nein.
Das, ja, auf die Weise behält man im Kopf, wie man sich langsam nähert. Fest. Ja, nächste.
Darf ich noch mal fragen,
Bitte?
an welchem Datum geht es weiter?
Was muss ich gerade im Kalender schauen?
Am
Es
18.
wäre der 18. Am Juni, 18. am
18. Ja.
18. Und Sie müssen sich zu der Reihe, sofern Sie es noch nicht getan haben, weil es wieder eine neue Reihe ist, anmelden.
Ja, und dann haben wir dann in der ersten Sitzung, wenn wir wirklich das Ende des Hauses Eli und auch das Ende des Heiligtums in Shiloh sehen, wo nämlich die Bundeslade von den Philistern entführt wird. Also auch eine Geschichte. Und da fangen natürlich auch die großen Kämpfe gegen die Philister mit. Und darum wird es dann nächstes Mal gehen. Dann wünsche ich bis dahin eine gute Zeit und dann werden wir uns hoffentlich zur neuen Serie wiedersehen.
Tschüss.